Hallo und herzlich willkommen zur Folge 58 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir gehen auf die Zielgerade der Saison und es heißt alles oder nichts. Und wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, dann haben wir die Folge angefangen mit Dystopie und Derbyfluch, weil wir da einige Spiele hatten, die wir nicht gewonnen haben. Seitdem hat sich alles gedreht und wir haben eine Serie gestartet ohne Niederlage mit dem Sachsen-Pokalspiel in Freital oder in Grimma gegen Freital gewonnen, in Ulm ein Unentschieden geholt und gestern, wir nehmen Sonntagabend auf, gestern gegen SC Freiburg 2 zu Hause gewonnen mit 2-1. Aue ist wieder da und da wollen wir heute drüber sprechen. Es gibt einiges zu besprechen. Wir wollen auf den Rest der Saison gucken. Wieder mit dabei ist Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Und Tobias. Hi Tobias.
Glück auf aus Leipzig.
Tobias, Dystopie. Wir brauchen das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von Dystopie?
Utopie.
Utopie? Mhm. Sind wir in utopischen Zeiten gerade im Erzgebirge? Es gibt ja nicht wenige, die jetzt auch wieder vom Aufstieg sprechen.
Ja, also ich denke, nur weil wir jetzt nicht mal massiv abschießgefährdet sind, sind wir jetzt nicht in utopischen Zeiten aus meiner Sicht. Ich denke, wir trudeln auf dem einstelligen Tabellenplatz ein. Platz 4 wird jetzt wahrscheinlich eher nichts werden. Ich erlaube auch Dynamo Dresden nicht, schlechter als Platz 4 zu werden. Und aber ich denke, wir mussten das realistisch sehen. Wir haben eine solide Saison gespielt und ich glaube, mit dem Aufstieg haben wir nichts zu tun, mit dem Abstieg haben wir nichts zu tun. Ich denke, wir werden dann tendenziell eher nächste Saison angreifen.
Ja. Wenn wir jetzt dann mal uns die Tabelle angeguckt haben, gestern nach dem Spiel direkt in Freiburg, da waren wir auf einmal Platz 6. Jetzt heute nach den Spielen Essen hat uns dann schon wieder überholt und Saarbrücken ist dann auch rangerückt. Haching ist auch noch hinter uns. Also da gibt es einige, die uns auch noch mit Nachholspielen dann wieder überholen können. Aber wir gucken uns das heute gern mal an und ich würde gern mit euch, Martin, Tobias, auch mal so eine kleine Gegenüberstellung machen. Was spricht denn für den Aufstieg für uns? Also dass wir doch tatsächlich noch in den letzten 6 Spielen nach oben gucken können. Und was spricht denn dagegen? Ich finde, da spricht einiges dafür und dagegen. Ich glaube, das können wir uns mal angucken. Aber bevor wir das tun, gehen wir einfach direkt wieder in die Spiele rein. Wir machen es diesmal wieder chronologisch mit dem dann doch wieder sehr würdigen Spiel im Sachsenpokal in Grimma gegen Freital, wo wir so gerade ganz am Ende dann den Sieg uns holen. Auch andere Mannschaften haben sich im Sachsenpokal schwer getan, nicht nur wir. Aber das war schon ein echt recht grottiges Gekicke, oder Martin? Wie hast du das gesehen?
Ja, also ich glaube, man muss dazu ja vielleicht noch das Spiel gegen Köln davor mit reinnehmen. Hat man ja auch eher ein bisschen glücklich gewonnen, noch ein Spiel gedreht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die zweite Hälfte des März. Also ich meine, Anfang des März hat man ja eigentlich nichts geholt. Und man muss da auch froh sein gegen Freital, dass man da nicht in die Verlängerung kommt. Das habt ihr bei Dresden am nächsten Tag dann gesehen, wie die sich gegen den Oberligisten mit Plauen ein abgewürgt haben. Und also meine Erinnerung an das Spiel ist schwach in Grimma gegen Freital, aber es war auf jeden Fall ein schlechtes Spiel von allem dem, was man auch im MDR sehen konnte. Es war einfach chancenarm, langweilig, zäh. Ja. Aber ich meine, am Ende gewonnen, weiter. Wichtig, ja. Halbfinale.
Auf jeden Fall schwer getan und am Ende geht es dann eben weiterkommen zu sein, sagst genau richtig. Tobias, hast du noch ein paar Erinnerungen an das Spiel?
Na, ich weiß auch nur, dass es eine ganz furchtbare Hängepartie war, dass irgendwie so ein bisschen, aber ich glaube auch, dass der Gegner sozusagen auch wirklich alles rausgehauen hatte. Also für die ist das ja wirklich das Spiel des Jahres gewesen. Und dass man natürlich auch gesehen hat, der Pokal, ich weiß, dass man sich da 5 € ins Phrasenschwein werfen, aber der Pokal hat da ein Stück weit auch seine eigenen Gesetze, auch der Sachsenpokal. Und also ich glaube, wir sind sogar weitergekommen als letzte Saison, oder? Wann sind wir gegen Chemnitz rausgeflogen?
Das war schon vorher, ne? Das kann gut im Viertelfinale, glaube ich, war es sogar gewesen, ne?
Ja. Das war im Viertelfinale.
Ja. Ja. Also insofern ist es so.
Wird es schon als Erfolg werten jetzt, dass wir im Halbfinale sind dieses Jahr?
Ja, natürlich. Also das Leben so nehmen, wie es kommt. Also das ist mein Motto. Und und ich glaube jetzt so ein bisschen, dass man jetzt sehen muss, wir haben ja jetzt, glaube ich, oh Gott, wir müssen kurz helfen, gegen wen spielen wir jetzt im Halbfinale?
Bischofswerda.
Gegen Bischofswerda. Das ist eine Stadt so zwischen Dresden und Görlitz. also eher in Richtung Dresden. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir da ins Finale kommen gegen Dynamo.
Bischofswerda hat aber natürlich auf dem Weg jetzt hier ins Halbfinale auch Lok Leipzig, dann auch einen etablierten Regionalligisten dann auch rausgehauen. Ne? Also und ist auch gerade in einem derben Zweikampf in der Oberliga Süd mit dem VfC Plauen um den Aufstieg, also um Platz 1. Und wie Dresden sich dann schwer getan hat in Plauen, hat Martin gerade schon auch gesagt. Also das war ja auch, also war ja Dynamo wirklich als ambitionierter Drittligist, die um den Aufstieg mitspielen. Und geführter Zweitligist mit einem riesen Etat, die es dann nicht hinkriegen, gegen den Oberligisten da irgendwie das Spiel zu machen und dann wirklich ja, im Hängen und Würgen im Elfmeterschießen weiterzukommen. Würde ich, glaube ich, sagen, darf man das alles nicht unterschätzen, gerade wenn man jetzt auch die Spiele von Aue im Sachsenpokal sieht, wenn man mal durchgeht. Selbst gegen die niedrigklassigen Mannschaften schaffen wir es halt nicht, irgendwie überzeugend mal aufzutreten und mal einen lockeren Sieg rauszuschießen, sondern mit Hängen und Würgen. Um es jetzt nochmal dann zu sagen, Pepic 82. Minute, Meurer dann in der Nachspielzeit dann gerade nochmal so das 2-0 zu machen. Ja, klar haben wir uns alles was anderes und ein ruhigeres Spiel gewünscht, aber am Ende zählt der Sieg und ja, mehr nicht. Mehr war es dann aber auch nicht. Gut, Bischofswerda, du hast schon gesagt, geografisch noch hier Aufklärungsarbeit geleistet, hätte ich jetzt gar nicht sagen können, wo das liegt. Fußballerisch habe ich gesagt, Oberliga Süd, zweiter Platz, aber relativ knapp hinter dem ersten in Plauen. Scheinen da auch gute Arbeit zu machen, wenn man sich eben auch den Weg jetzt im Sachsenpokal sich anguckt. Der Quarntopper Martin wird wissen, Bischofswerda, kann man da in Bischofswerda spielen oder müssen wir wieder woanders hin ausweichen?
Ja, im Volksmund wird der Club auch Skibock genannt. Das ist ja ein Begriff für die Schiebekarre oder Schubkarre eigentlich. Interessanterweise wird auch so der Verein genannt. Steht auch als erster Satz bei Wikipedia drin, wenn ihr mal nachschaut. Wisst ihr, wie Bischofswerda in der DDR hieß? Zu welchem Betrieb das gehört hat?
Oh nee, sag mal.
BSG Fortschritt. Und das Trägerkombinat war der größte Landmaschinenhersteller der DDR. Also es passt auch, ist alles sehr landwirtschaftlich. Und zu deiner Stadionfrage, also eigentlich spielen wir in der Volksbank Arena. Das ist der Hauptplatz mittlerweile, aber das Stadion wurde jetzt, das Spiel wurde jetzt ja in den Wiesenitz Sportpark verlegt und das ist sozusagen auch das traditionelle Stadion, was die da haben.
Aber es ist in Bischofswerda, nicht in
der. Ja, das sollte auch passen. Ich meine, da war ja auch Regionalliga-Fußball ein paar Jahre. Also
Bischofswerda war in der Regionalliga mal?
Sehr lange.
Echt?
Also, müsste ich nochmal nachschauen. Ich meine 3-4 Saisons. Also okay. Von 18 bis 21.
Ah ja. Ja,
siehst du. Waren die in der Regionalliga.
Genau. Rübergegangen. Ja, es wird, ich habe jetzt das genaue Datum, glaube ich, 16. April, glaube ich, gespielt. Irgendwie in der Woche abends mal, glaube ich, ein Dienstagabend, 18 Uhr. Tickets kann man schon kaufen, kann man auch immer noch kaufen, gibt immer noch Tickets dann in unserem Ticketshop. Und dann zählt es natürlich, dass wir das Finale klar machen. Und da ist ja auch dann schon klar, wo es dann hingeht, nämlich nach. Nee, ist gar nicht klar. Entweder geht's nach Dresden oder geht's nach Zwickau, aber auf jeden Fall geht's auswärts in zu einem anderen sächsischen Verein. Und gut, wenn jetzt Dresden zu Hause gegen Zwickau spielt, dürfte es vielleicht auch auf dem Blatt Papier eine klare Angelegenheit sein. Aber gut, über die zwei Mannschaften brauchen wir jetzt auch nicht groß weiter drüber reden. Müssen wir gucken, was sie machen. Und dann einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, einfach den Sachsenpokal direkt holen, dann eben auswärts. Macht vielleicht dann auch Spaß, den Sachsenpokal in so einem fremden Stadion dann in die Luft zu heben. Okay, schauen wir mal. Das Sachsenpokalfinale ist dann, glaube ich, Ende Mai wieder an dem Pokaltag der Amateure. Ist ja immer so ein, zwei Tage, wo alle Landespokale dann ausgespielt werden. Okay, ja, mit dem Drive aus dem Sachsenpokalsieg sind wir dann in den Süden gefahren, nämlich zum. Ich glaube sogar, sie waren Tabellenführer, oder? Zu der Zeit zum SSV Ulm ins schöne Donaustadion. Und da kannst du, Martin, doch bestimmt einen schönen Reisebericht abgeben. Denn du hast, glaube ich, die Fahrt auf dich genommen und bist stundenlang da nach Ulm gefahren.
Genau. Und zwar, das Spiel fand im Donaustadion statt am Ostersamstag. Und war auch relativ voll. Ich glaube, die hatten über 10.000 Zuschauer an dem Tag. Und ja, also ich, ja, auf jeden Fall Ulm war Erster und riesige Euphorie so, also auch was man so in den Straßenbahnen wahrgenommen hat. Ich glaube, die Leute sind da sehr heiß aufzusteigen. Manche Leute, die erzählen dann noch von der Bundesliga von früher und so. Also auch immer ganz ganz krass, was das in so einem Traditionsverein auslöst, wenn du auf einmal von der vierten Liga wieder hochkommst. Und ich glaube, der Gästeblock, der war auch ziemlich voll. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen aussah. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da 1500 Leute reinpassen sollen. Also finde ich sehr, sehr eng dafür. Und ich weiß nicht, wie viel es jetzt aus Aue offiziell waren. Wahrscheinlich um die 1000. Für einen Samstag auch ganz gut. Ja. Und ja, bin dann halt um 5 Uhr los und war dann so gegen 22 Uhr wieder zurück. Also schöner 17 Stunden Auswärtsfahrttag.
Sehr gut. Wurdest ja auch
hat
noch,
sich,
wurde ja belohnt, auch von der Mannschaft wurdest ja auch belohnt.
Naja, also ich meine, sagen wir mal ehrlich, die erste Halbzeit, die war gar nichts. Die war aber auch von Ulm nix. Und wir können da, also wir gehen wir geraten ja in Rückstand und dann irgendwie in der Führung, die auch ja glücklich ist schon, muss man auch sagen. Also war jetzt kein schlechtes Auswärtsspiel. Aber im Prinzip hat dieses Unentschieden so die ganze Saison zusammengefasst in der Nutshell, warum es einfach nicht reicht. Also es reicht einfach nicht, um oben anzugreifen. Man hat das Glück nicht, um dann so ein Spiel mal über die Laufzeit zu bekommen. Und das ist typisch, das ist doch typisch Aue. Also das ist wirklich das typischste Spiel, was ich diese Saison erlebt habe. Also dass es einfach nicht reicht und man einfach zu dumm ist, oben anzugreifen.
Ja, das sind halt.
Also immer, wenn man so ein bisschen dran ist, kriegt man wieder so einen Rückschlag.
Ja.
Und dann ist man schon wieder weg und dann gewinnt man das nächste Spiel. Also das ist einfach eine Inkonstanz. Aber ja, das ist ja, wir sind ja nicht die einzige Mannschaft. Eigentlich sind ja alle Teams da oben inkonstant.
Das ist es ja, ne? In diesem Jahr, wenn man sich das anguckt, ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht, so die Liga zum jetzigen Zeitpunkt in der letzten Saison mal anzugucken. Und so eng zusammen wie in diesem Jahr ist es halt im letzten Jahr nicht gewesen. Ich glaube, mit unserem Punktestand wären wir jetzt irgendwie 10. oder 11. im letzten Jahr gewesen. Also es ist halt schon alles sehr, sehr, sehr zusammengerückt und tatsächlich aber auch eine spannende Saison dadurch, weil du halt jeden schlagen kannst und jeder kann gegen jeden verlieren. Mir hat tatsächlich letzte Woche in Ulm das Spiel sehr gut gefallen. Also ich fand es auch schon, auch gerade so die zweite Halbzeit, wie du es ja auch gesagt hast, sehr überzeugend von uns. Und fand, wir hatten ja auch, wenn man sich nochmal bedenkt und ins Gedächtnis ruft, die Riesenchance von Stefaniak, wo wir auch schon hätten in Führung gehen können. Also ich fand, wir waren auch die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit und fand jetzt die Führung von Marcel Bär dann auch kurz vor Schluss, irgendwie 82. Minute oder so, ja auch tatsächlich nichts unverdient und hatten, glaube ich, auch noch davor danach noch ein paar gute Chancen. Aber du sagst ja selbst, die letzten Dinge, die letzten paar Prozent fehlen dann halt noch, um wirklich das 6-Punkte-Spiel dann halt Punkte bei einem Tabellenführer oder Zweiter oder wo es halt entsprechend war, Aufstiegskandidat auf jeden Fall, dort 3 Punkte zu holen, mit der niemand gerechnet hätte und wo auch sonst vielleicht auch nicht so viele Punkte geholt haben und vielleicht noch holen, das wäre halt riesig gewesen, aber es reicht halt nicht, außer sich ein paar Glückwünsche danach abzuholen, dass man ein gutes Spiel gemacht hat, ist es dann halt nur ein Punkt gewesen. Mit diesem blöden, was war es, glaube ich, auch wieder eine Standardsituation dann irgendwie kurz vor Schluss. Sehr ärgerlich. Tobias, hast du das Spiel gesehen?
Ja, ich habe es gesehen und ich habe gedacht, nein, jetzt fressen die wieder so ein Kacktor. Aber da war mir einfach auch klar, wie Martin das schon so ganz, ganz richtig sagte, das fasst einfach die Saison für Aue einfach gut zusammen. Wir haben gute Ansätze, sind aber im Wesentlichen viel zu inkonstant. Also das reicht eben halt auch dann bloß für den Mittelfeldplatz.
Ja, das ist es dann halt. Donaustadion, hast du das schon auf deinem Crowntopper auf deiner Liste oder war es das erste Mal?
Naja, das war natürlich ein Grund hinzufahren. Es fehlen jetzt noch 2 Pferde, das ist ja nächste Woche. Und Unterhaching. Unterhaching werde ich diese Saison wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber gut, die bleiben drin. Mal sehen. Ja, zum Stadion kann man auch noch sagen, es hat mich total an das alte Stadion in Jena erinnert. Es war nämlich auch so, dass es da die Heimkurve neben der neben dem Gästebereich direkt war. Also es war nicht die Ultras direkt neben dem Gästebereich, aber halt, ja, so ein paar Kutten. Also, und ein sehr, sehr viel kleinerer Pufferblock. Also richtig oldschool und dann diese Laufbahn, keine Ahnung, Sprungkissen konnte man auch noch sehen da und also ja, ist natürlich echt so ein bisschen aus der Zeit gefallen oder im Endeffekt ist es auch so ein bisschen wie Lübeck. Lübeck ist auch weit weg vom Spielfeld gewesen.
Ja, okay. Ja, spannend. Und blieb aber sonst alles ruhig rund ums Stadion? Hat man sonst was mitgekriegt?
Ja, also die haben da sehr krass die Fans getrennt. Also die Gästefans mussten noch zu einer anderen Station fahren. Die mussten eine Straßenbahnhaltestelle weiterfahren. Mhm. Und die haben dann die Eingänge so auseinandergehalten. Aber im Endeffekt, ja, ich glaube, OE ist jetzt auch nicht der Club, wo die da viel erwarten.
Ja.
Was ich relativ schlecht fand, war die Versorgungssituation im Stadion. Da hatte man ewig anstehen müssen für irgendwas. War ja auch schon ziemlich heiß an dem Tag, also ein bisschen schwierig, dann zwei Bierstände und ja einen Essensstand auf, also zwei kombinierte Essens- und Bierstände da aufzumachen für um die 1000 Leute wahrscheinlich.
Gut, ja, dann mal schauen, wie es mit Ulm weitergeht. Die jetzt gerade aktuell Sonntagabend führen sie gerade im Spiel in Halle. Das heißt, da ja, kann es ja vielleicht auch sein, dass es nächstes Jahr für uns nicht nach Halle geht, nicht nach Ulm geht. Nach Halle wird
wahrscheinlich
auch nicht gehen.
Aber nach Halle wahrscheinlich dann auch nicht, genau.
Aber auf jeden Fall ist das auch, glaube ich, so wie du es auch beschrieben hast und so wie man es auch im Fußball, im Fernsehen gesehen hat, echt ein schönes Stadion und sicher auch mal so eine Reise wert. Ja, dann mit dem 2-2 sind wir nach Hause gefahren wieder und haben jetzt gerade an diesem Wochenende dann unser Heimspiel gegen den Tabellenletzten und ja auch schon etwas abgeschlagenen Tabellenletzten Freiburg 2 bestritten, die ja im letzten Jahr noch einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft waren und dann ja auch dann bis zum Ende mit weit oben waren und auch, glaube ich, sogar ja auch hätten aufsteigen können, wenn es nicht eine Zweitvertretung gewesen wäre. Dieses Jahr läuft es viel, viel schlechter für Freiburg 2 und ja, mit dem Auswärtsspiel in Aue hat, glaube ich, jeder von uns gehofft, dass wir hier mal ein lockeres Spiel vielleicht sehen, aber mal wieder lockere Spiele gibt es in dieser Saison für Aue tatsächlich nicht, also kann jeder mal so in den Spielplan reingucken, wann wir in diesem Jahr mal irgendwie einen lockeren Sieg geholt haben. Das war dieses Mal wieder nicht der Fall, aber wenigstens haben wir gewonnen durch Tore von Kilian Jakob und Marvin Stefaniak gewinnen wir mit 2-1 gegen den Tabellenletzten. Aber da würde ich gleich mal so eine These raushauen, was, glaube ich, auch so signifikant für Aue in dieser Saison ist. Ich glaube, wir können gegen die größeren Mannschaften, sei es Regensburg, unentschieden auswärts, sei es Dynamo, zu Hause gewonnen, in Ulm, auswärts unentschieden geholt. Wir können gegen die großen Mannschaften gut mithalten und sogar Spiele gewinnen und Punkte holen. Aber gerade gegen die Schwächeren, was man halt auch im Sachsenpokal gesehen hat, kriegen wir es nicht auf die Reihe, spielerisch die Mannschaften irgendwie auseinanderzunehmen und Tore zu schießen. Trotzdem hat es gereicht, durch einen abgefälschten Schuss von Marvin Stefania kurz vor Schluss 2-1 zu gewinnen. Tobias, meine These, was sagst du dazu? Siehst du es ähnlich oder würdest du die widerlegen wollen?
Naja, also ich glaube so ein bisschen, also eigentlich hat im Grunde jeder auch mit dem Sieg gerechnet. Also, und ich habe ja auch insgesamt damit gerechnet, weil Freiburg ist abgeschlagener Letzter und die werden auch nicht mal zu retten sein, was ich schade finde, weil ich glaube, dass Freiburg eine sehr, sehr sympathische Mannschaft ist. Und ich habe das aber auch gesehen, dass Steffen Meuer, glaube ich, auch unmittelbar vom leeren Tor drüber geschossen hat. Mhm. Er hat praktisch den Marvin Stefaniak gemacht.
Genau. Das hätte dann schon etwas die Situation beruhigt in der ersten Halbzeit, aber es ist halt nicht passiert.
Genau, aber das Ding von Kilian Jakob, das ist halt echt super nice gewesen. Also ein richtiger Strahl, den er da drauf geschossen hat.
Ja, wahrscheinlich eher genauso wie wir oder wie ich dann auch. Ich glaube, keiner von uns war im Stadion und man sieht halt schon im Fernsehen, wie der Ball dahin tropft und man denkt nur so, schieß, schieß, schieß und er macht es dann auch noch und geht halt so straight da ins Eck. Natürlich großer Jubel und ich glaube, da war aber, jetzt lasst uns nochmal überlegen, da war schon die gelb-rote Karte und wir haben schon nur gegen 10 Mann gespielt, oder? Und das war ja, muss man ja auch sagen, auch von Kilian Jakob tatsächlich durch seine Grätsche da diese gelb-rote Karte herausgeholt, weil wenn das nicht passiert wäre, dann hätte auch Aue nur gegen 11 Mann spielen müssen. Also Kilian Jakob wahrscheinlich Spieler des Spiels.
Genau, das war ja so, dass er der all Geduld, der ist ja da vom Platz geflogen und der ist ja wegen Meckerns vom Platz geflogen. Ja. Das, was selten dämlich ist.
Wobei ich, also in meiner Welt ist das halt ein Foul gewesen von Kilian Jakob, oder? Also wie der ja reingeht, also wenn es gegen uns gewesen wäre, ich glaube, da hätte sich auch jeder aufgeregt, dass das nicht abgepfiffen wird. Geht da schon auch mit offener Sohle rein, spielt dann auch den Ball, aber trotzdem kann man nicht da im Mittelfeld so in den Gegner reinrutschen, finde ich jedenfalls, oder?
Ja. Ja, aber ich meine, er hat es halt eben clever gemacht. Also.
Es waren halt Sekundenbruchteile dann, ne? Aber das kann auch übel ausgehen. Und wenn er den etwas später trifft, dann fliegt wahrscheinlich Jakob vom Platz und jeder regt sich über seine Aktion auf. Aber trotzdem hätte ich das auch abgepfiffen und ich kann auch nachvollziehen, dass man sich darüber aufregen kann, dass man vielleicht dann überlegen muss, welche Worte man wählt und vielleicht auch sich zurückhält, wenn man schon eine gelbe Karte hat als Spieler. Das ist dann, glaube ich, naheliegend und sollte jeder Profi können. Glück für uns. Ich glaube, es spielte uns in die Karten, weil danach haben wir auch wirklich nochmal einen Gang hochgeschaltet und auch mehrere Chancen kreiert und dann ja auch 1-0 geführt. Und man dachte jetzt, okay, gegen 10 Mann 1-0 geführt, gegen den Tabellenletzten. Es ist heiß, die Spieler sind kaputt. Für Freiburg geht es um nichts mehr. Das schaukeln wir ein bisschen nach Hause. Und aber dann wieder auch wieder völlig einfaches Gegentor da gekriegt mit dann, ich glaube sogar zwei Freiburger waren da in unserem Strafraum völlig frei, wenn es der erste nicht reingeköpft hätte, hätte es der zweite gemacht. Sowas darf halt nicht passieren. Ne? Und auch das ist wieder, das zieht sich glaube ich heute durch die Folge wieder signifikant in diesem Jahr für uns, dass wir halt immer solche groben Abwehrfehler dann irgendwie drin haben und es gefühlt auch irgendwie nicht hinkriegen, mal ein paar Spiele zu null irgendwie hinzukriegen. Ja, und dann reicht es halt nicht mit dem Aufstieg. So kann man es ja zusammenfassen. Martin, du warst gestern, glaube ich, auch beim Fußball unterwegs. Hast du denn überhaupt von Aue was mitgekriegt gestern?
Ich war nicht beim Fußball unterwegs, sondern ich war mit meiner Familie unterwegs.
Ja. Genau. Aber heute warst du beim Fußball, oder?
Also ja, gestern auch noch, dann später.
Aha, okay.
Aber ich habe das Spiel nicht gesehen, genau.
Ja.
Was ich nur interessant finde, ist ja generell mit den zweiten Mannschaften, das zweite Mal jetzt nach Freiburg schon, dass die ganz oben waren und dann das nächste Saison abgestiegen ist. Die Bayern-Amateure, mhm, kann man sich vielleicht auch noch daran erinnern.
Ja.
Das gleiche Phänomen. Ja. Freiburg war Vizemeister, hab gerade nochmal nachgeguckt, die waren dann am Ende hinter Elversberg. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Debatte mitbekommen gehabt. Der Thomas Stamm ist ja da der Trainer der zweiten Mannschaft und vielleicht ist er jetzt auch enttäuscht, dass er nicht Cheftrainer wird beim SCF. Also ja, das wird ja der Nachfolger von Christian Streich, wird ja dann jetzt Julian Schuster, der Verbindungstrainer ist oder Nachwuchskoordinator.
Ich glaube, gestern wurde auch gesagt, dass Stamm dann den Verein auch verlässt. Also er will jetzt sich woanders auf was anderes konzentrieren und einen anderen Verein sich suchen. Also wird auch nächstes Jahr nicht mehr Freiburg 2 trainieren.
Ja gut, also die sind eh weg, aber
ja.
Mein ist ja wahrscheinlich schon jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sie irgendwann wiederkommen. Also
ist
ja nicht das erste Mal, dass die dritte Liga spielen.
Das stimmt. Gut, das war also unsere niederlagenfreie Serie von jetzt mittlerweile 4 Spielen, wenn man den Sachsen-Pokal mal mit dazu nimmt, mit 3 Siegen und einem Unentschieden. Macht in der Tabelle aktuell Platz 6, wobei da sind noch einige Nachholspiele. Ich hatte es vorhin gesagt, Saarbrücken, ich glaube Essen, Unterhaching haben alles noch Nachholspiele, die, wenn es normal läuft, wenn sie die gewinnen, dann sind die auch an Aue vorbei und dann sind wir irgendwo auf Platz 8 und 9. Also ist tatsächlich so von den Plätzen her noch ein großer Abstand zu Platz 3. Aber wenn man sich die Punkte anguckt, dann sind es eben bis auf Münster aktuell nur 6 Punkte. Und das kommt dann wieder, kommen wir zu dem Thema, was in den sozialen Medien und auch gestern in der Fernsehberichterstattung immer mal wieder in den Mund genommen wurde, das Wort Aufstieg nämlich. Und ich habe mir mal so aufgeschrieben, würde gerne mal eure Meinung dazu hören, was so für den Aufstieg spricht und was dagegen spricht. Ich habe mal so aufgeschrieben, die Verletzten kommen zurück. Also ich glaube, diese Phase, wo wir viele Verletzte hatten, Marcel Bär war verletzt, Dannhof war verletzt, Siaric ist leider schon länger verletzt, Seitz war jetzt verletzt, Vukancic ist länger verletzt, ist jetzt so wieder im Kader. Also nach und nach kommen auch diese längeren Verletzten dann wieder zurück, was uns wahrscheinlich auch wieder eher stärker macht, als es uns schwächt. Dann das Restprogramm, wenn man sich das anguckt, ist mit ich zähle es jetzt mal auf, wir spielen in Verl, wir spielen noch zu Hause gegen Unterhaching, wir spielen beim BVB 2, wir spielen noch zu Hause gegen Bielefeld, dann in Duisburg und in Mannheim. Also sagen wir mal mindestens mal 3 Abstiegskandidaten, gegen die wir noch spielen, und sonst 3 Mannschaften aus dem wirklich gesicherten Mittelfeld, wo nichts mehr nach oben und nach unten geht. Spricht tatsächlich dafür, dass wir ein eher leichtes Programm haben, was aber mit meiner These ja jetzt, sagen wir mal, da nicht übereinstimmt, weil im Zweifel könnte es auch schlecht für uns sein, weil wir einfach mit schwächeren Gegnern nicht so gut zurechtkommen. Und ja, das waren so die Dinge, die für mich für den Aufstieg sprechen. Und noch als letztes hatte ich vorhin nochmal rausgesucht, die aktuellen Torschützen von uns. Also ich finde, wir sind aktuell auch sehr vielseitig, vielleicht auch durch die Verletzung von Marcel Bär, sind halt andere Torschützen auch in Erscheinung getreten, wie jetzt ein Pipic, Meurer im Sachsenpokal. Dannhof ist wieder zurück, hat gleich ein Tor gemacht in Ulm. Jetzt gestern Kilian Jakob hat sein erstes Tor für Aue gemacht. Marvin Stefaniak trifft das Tor mal wieder. Marcel Bär hat auch noch wieder gegen Ulm getroffen. Also letzten 6 Tore, 6 verschiedene Spieler, macht uns auch tatsächlich unberechenbar, was, glaube ich, auch es schwer macht für unsere gegnerischen Mannschaften, uns einzuschätzen oder uns auch im Zweifel auch gut zu verteidigen. Das waren die Sachen, die für den Aufstieg sprechen. Spricht da von eurer Seite etwas dagegen oder habt ihr vielleicht sogar was zu ergänzen?
Naja, also ich glaube, was wie wir schon richtig sagten, spricht halt einfach unser hohes Maß an Inkonstanz sozusagen gegen den Aufstieg. Das heißt, also ist das Punkt 1. Punkt 2, die Mannschaften, die vor uns stehen, wie Dresden, wie Regensburg, die sind natürlich einfach auch qualitativ bedeutend besser aufgestellt als wir. Also die haben wir wirklich schon, die haben wir schon de facto, also haben wir schon so halbe Zweitliga-Kader zusammen. Und was uns halt auch fehlt, ist sozusagen, dass uns in den wichtigen Spielen uns eigentlich immer auch die Nerven gehen. Also das heißt, wir gewinnen jetzt mal ein paar Spiele und dann, aber wenn wir wieder oben dran sind, dann haben wir doch eigentlich immer verloren diese Saison. Also genau.
Das stimmt. Das heißt, nächstes Spiel in Verl. Wenn Martin mit dabei ist, machst du ihm wenig Hoffnung dafür, dass wir da Punkte holen.
Also der User, die Macht aus dem Schacht, hat nochmal rausgesucht, dass sogar die Gegner das niedrigste Durchschnittsranking haben. 13,5 okay. Im Schnitt. Und ich glaube, man ist jetzt nicht falsch, wenn man sagt, wir tun uns halt gegen die Gegner unten sogar eher schwerer als gegen die oben. Mhm. Und die Inkonsistenz, ja, aber auf der anderen Seite können wir uns doch auch nicht leisten, jetzt die Saison so abzuschenken, weil dann ist ja das Stadion bis zum Ende der Saison leer. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich krass, wie erfolgsunabhängig die Zuschauerzahlen auch in Aue sind. Ja. Also wenn's halt mal um was geht, dann kommen wieder 10.000 und sonst sind es halt irgendwie 6.000, 7.000 und das kostet den Verein ja auch Geld. Und klar, man kann jetzt anfangen zu rechnen, Spiele gegen Verl, Viktoria Köln, gegen Ulm. Ja klar, natürlich kann man sagen, man hätte vielleicht 5 bis 10 Punkte mehr haben können, aber das kann halt jeder, der da oben steht, sagen. Also ich meine, Dresden hat 12-mal verloren, Essen hat 11-mal verloren, Aue hat nur 9-mal verloren, ne? Er hat zu viele Unentschieden geholt.
Ja, ich glaube, Dresden geht ganz schön in die Düse gerade. Also heute mit der Niederlage gegen Saarbrücken, wo ja auch eigentlich jeder dachte, jetzt Saarbrücken irgendwie nach der unglücklichen Niederlage im DFB-Pokal ist da so ein bisschen die Luft raus. Aber nee, die geben jetzt hier auch nochmal Gas, obwohl sie eigentlich auch eher so im gesicherten Mittelfeld sind, wo eigentlich auch wenig passieren kann. Dresden geht die Düse, sind aktuell nur Vierter mit einem Punkt Rückstand auf Münster. Und Tobias, du hast gesagt, die haben den größten Kader, die haben auch den teuersten Kader. Mhm. Und ich bin mal echt tatsächlich gespannt, wenn das eintritt, was wir alle hoffen, dass sie nämlich nicht aufsteigen in diesem Jahr, wie es dann auch finanziell mit dem Verein weitergeht, wie es dann mit den Spielern weitergeht. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, weil die Medien kolportieren, dass sie auch ein Auge auf den Auer-Spieler geworfen haben. Aber Wir gucken auf uns und da sind wir aktuell auf Platz 6 mit den Nachholspielen, können wir noch ein bisschen nach hinten rücken. Ich glaube tatsächlich auch, also jeder hofft sich natürlich, dass wir irgendwie nochmal oben angreifen können. Das geht tatsächlich aber auch nur mit einer Serie und die anderen müssen natürlich auch mitspielen, weil es auch noch andere Mannschaften gibt, die dazwischen rumhängen. Wir haben einfach zu viele Punkte verschenkt in diesem Jahr und unterm Strich ist, glaube ich, auch jeder Aue-Fan damit zufrieden, dass wir einfach jetzt in der heutigen Zeit im April 2024 über die Möglichkeit noch sprechen können, aufzusteigen, wenn man sich nochmal die letzte Saison ins Gedächtnis holt. Uns fehlt Stabilität, uns fehlt in der Abwehr fehlen einige Prozent, im Sturm fehlen einige Prozent. Und Auftrag, glaube ich, erfüllt in diesem Jahr, wenn wir auf so einem lockeren Mittelfeldplatz einkommen und einfach auch das Gesamtbild als Verein positiv nach außen abstrahlen lassen, dass wir nämlich ein gefestigter Verein sind, der finanziell zwar nicht auf Rosen gebettet ist, aber trotzdem auch ein attraktives, so hat es, glaube ich, Matze Heidrich in einem Interview ausgedrückt, ein attraktives Gesamtpaket sind, um dann nämlich punktuell ein paar Neuzugänge noch für die nächste Saison zu holen, um dann im nächsten Jahr mal wieder den nächsten Schritt zu machen. Und der nächste Schritt ist dann eben vielleicht nicht Platz 6, sondern Platz 5, 4 und dann ist der Platz 3 schon wieder nicht so weit weg. Und das einfach mittelfristig anzugehen und jetzt nicht auf Teufel komm raus in diesem Jahr nur auf Platz 3 zu schielen. Und wenn wir das nicht schaffen, ist das eine schlechte Saison. Ich glaube, den Anspruch hat keiner von uns.
Ja, aber ich habe heute noch mal in Teilen das Spiel von Dresden gesehen. Ich war ja heute Morgen bei einem guten Freund von mir oder bei einem alten Freund von mir in Markkleeberg. Ich konnte deswegen mir bloß die zweite Halbzeit angucken. Und es war ja wirklich schwach, wie Dresden gespielt hat. Also gemessen auch an dem Kader, den die haben. Also da ging ja wirklich ganz, ganz wenig aus dem Mittelfeld heraus, also auch ganz, ganz wenig Präsenz und in dem Verein brennt es halt wirklich, weil wenn halt ein Stefan Kutschke, man kann mit ihm halten, was man will, aber wenn halt ein Stefan Kutschke via Post irgendwie Morddrohungen erhält, also das ist dann auch schon, das ist halt auch krass und das ist halt das Ding in Dresden, was du halt immer hast, die Stimmung kann halt ganz schnell in die eine oder in die andere Richtung kippen.
Und wir wissen alle, es gab noch keine Zweitligasaison von Dynamo, in der Aue nicht dabei war. Und vielleicht bleibt es dann auch dabei. Und wenn wir mal so auf Platz 4 schielen, der vierte Platz berechtigt ja zur Teilnahme am DFB-Pokal, ganz egal, wie man im Landespokal, also bei uns im Sachsenpokal, dann abschneidet. Da sind es jetzt noch die 5 Punkte, die Aue auf Dynamo dann entsprechend hat. Vielleicht könnte das auch wieder ein neues Ziel sein. Womit dann, glaube ich, alle super happy wären, wenn wir wirklich den vierten Platz dann noch erreichen könnten und vielleicht sogar Dynamo noch auf Platz 5 oder einfach Dynamo überholen dann, ne? Und dann einfach die Vorzeichen im Sachsenpokal umgedreht sind, dass sie einfach glücklich sind, dass Aue auf Platz 4 ist und eben keine andere
Mannschaft. Und dann bekommt auch mehr Geld.
So sieht's aus, jeder Platz
zählt. Aber ich hätte mal eine Frage, und zwar, was würde denn jetzt theoretisch passieren, wenn jetzt Dynamo Dritter werden würde und Aue Vierter? Beide spielen das Sachsen-Pokalfinale und da sind ja beide sowieso schon automatisch qualifiziert für den DFB-Pokal. Würde dann eine Mannschaft nachrutschen? Vermutlich nicht, oder?
Dann würde eine Mannschaft aus Sachsen nachrutschen. Echt? Der Verband eine andere Mannschaft nominieren.
Tatsächlich?
Ja, klar.
Und wie macht man das?
Das ist ja das Startrecht des Verbandes.
Ja, aber nach welchen Kriterien will man denn eine Mannschaft dann nominieren?
Ja. Naja, also jetzt mal abgesehen von Sachsen ist es gar nicht so absurd, weil zum Beispiel klar, in Westfalen ist ja auch der Meister der Oberliga direkt im DFB-Pokal. In Niedersachsen gibt es zwei Pokale. Da gibt es einmal den Pokal für die Regionalliga und dritte Liga und dann einmal den Niedersachsen Amateure-Pokal. Also es ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass ein Landesverband zwei Startplätze hat und dann sich einen Modus ausdenken muss.
Machen wir noch ein Entscheidungsspiel dann zwischen Zwickau und Bischofswerda dann halt.
Und ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das nochmal? Es gab doch auch diese Corona-Zeit, die war doch auch ganz wild. Da haben doch auch die ganzen Amateurvereine zurückgezogen. Und es war gleich in Brandenburg, da war dann nur noch Cottbus und Babelsberg über, die haben dann ein Finale noch ausgespielt und den Rest irgendwie sein gelassen. Nee, war es nicht in Sachsen sogar. Nee, stimmt nicht. In Brandenburg gab es damals, glaube ich, noch ein Halbfinale. Also da gibt es ja 100.000 Sachen, die dann irgendwie sich eingefallen lassen werden, aber also das Startrecht bleibt beim Landesverband, klar.
Ah.
Okay. Also nicht der Fünfte aus der dritten Liga rutscht einfach nach, denn das könnte man natürlich einfach auch machen. Aber wenn das ja dann auch kein Startrecht im Zweifel für eine Mannschaft aus dem Bundesland. Okay, lassen wir uns mal überraschen und ja, das sind Luxusprobleme, wenn wir uns dann, wenn sich andere darüber streiten können, wer jetzt im DFB-Pokal nächstes Jahr starten kann. Ich hatte es schon gesagt, Matze Heidrich hat dann, das wäre so unser nächstes Thema, ein spannendes Interview gegeben, wo er nämlich schon mal den Blick auf die nächste Saison geworfen hat und uns mitgegeben hat als Fans, dass wir nicht einen großen Umbruch in der Sommerpause erwarten müssen und können. Was uns, glaube ich, alle freut. Wir sehen, die Mannschaft ist mehr und mehr eingespielt. Es sind ja doch auch einige aus der letzten Saison dann noch geblieben und man merkt, der eine oder andere hat nochmal so einen Entwicklungsschritt nach vorn gemacht. Und die Neuzugänge, die wir in diesem Jahr geholt haben, passen auch super ins Konzept, Vukancic und Pepić hier beispielhaft genannt. In diesem Jahr soll es wenige Neuzugänge geben, also ich spreche tatsächlich nur von ein, zwei neuen Jungs, die er holen will. Wir haben das Gerüst mit Verträgen ausgestattet, dass wir in diesem Jahr halt keine Vertragsverlängerungen oder irgendwie besprechen müssen, sondern einfach die Saison, die Jungs einfach nächste Saison immer noch weiter bei uns spielen können. Gibt natürlich immer noch so ein paar offene Personen, deren Verträge einfach auslaufen. Da müssen natürlich jetzt dann die Gespräche geführt werden mit Tashi zum Beispiel und den weiteren Protagonisten. Aber dadurch, dass Matze Heidrich auch den Kader verkleinern will, müssen wir eben gucken, dass wir da wirklich Qualität reinbekommen und weniger Quantität, auch einfach aus finanziellen Gründen, um das Budget nicht irgendwo auszureizen. Also der Kader wird weiter verschlankt. Ein Abgang steht im Raum und das war das, was ich vorhin genannt hatte. Du, Tobias, hast wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, du hast vorhin auch gesagt, Tim Dannhof ist bei Dynamo im Gespräch, wobei Matze Heidrich gestern in der Berichterstattung gesagt hat, dass er von keinem Angebot oder keinem offiziellen Angebot wenigstens weiß bezüglich Tim Dannhof. Aber das könnte natürlich sein. Ich glaube, er ist schon in einigen Notizbüchern in diesem Jahr aufgetaucht als sehr offensivstarker Rechtsaußen. Kannst du dir Tim Dannhof im Dynamo-Trikot vorstellen, Tobias?
Naja, also grundsätzlich gesehen schon, weil wir müssen nämlich mal gucken, wie nämlich die Personalplanung von Dynamo Dresden aussieht, denn die haben sich ja einen Spieler von RB ausgeliehen, und zwar den Podkowski. Und der wiederum geht aber definitiv zurück zu Dynamo Dresden. Das heißt also, zu Leipzig, Entschuldigung, der geht definitiv zurück nach Leipzig. Also kurzum, diese Planstelle ist also frei. Mhm. Also insofern würde es ja für Dresden total Sinn machen, sich mit Tim Dannhof sich so einen Schienenspieler zu holen. Mhm.
Ja, ich glaube, dass jeder Drittligist dann froh sein kann, also einen offensiven Spieler dabei zu haben. Das ist dann, glaube ich, klar. Ich glaube, wir alle hoffen natürlich, dass Tim Dannhof in Aue bleibt. Ich glaube, man hat gerade wieder im Spiel gegen Ulm, wo er auch das Tor geschossen hat, seine offensiven Qualitäten gesehen. Ich habe ihn ja das ein oder andere Mal kritisiert für seine fehlenden defensiven Qualitäten, weil er schon rechts hinten dann ab und zu mal ein bisschen Harakiri gespielt hat. Finde ich, dieses Jahr hat sich dann auch schon hier gebessert. In Ulm hat man gesehen, da ist er ja im Mittelfeld dann aufgeboten worden. Vielleicht ist das auch eine gute Position, die er vielleicht noch besser spielen kann. Vielleicht auch bei einem anderen Verein. Das kommt dann vielleicht auch in seine Gedankenwelt so mit rein. Aber es wäre auch natürlich schon ein herber Verlust für uns, wenn wir so einen Spieler verlieren würden.
Genau. Der kam ja damals aus Bayreuth, oder? Das war ja, einer dieser Ross-Transfers.
Ja, genau. Ja, neue Saison und wir haben auch einige Zuschriften bekommen, nämlich zum Beispiel von Heinrich B. via Instagram. Gerne an alle, die uns jetzt hier hören, gerne auch weiterhin Kontakt mit uns halten und uns Feedback auf unsere Folgen geben. Heinrich B. hat aber uns via Instagram ein paar Kandidaten geschickt, die er so ins Auge gefasst hat für unseren Kader und für unsere Aufstellung im nächsten Jahr. Denn er hat uns so ein, zwei, drei Abwehrspieler und Stürmer mal aus der dritten Liga, vierte Liga mal ein bisschen rausgesucht. Und hat ja uns die Frage gestellt, wie wir die finden. Und da haben wir gesagt, das werden wir ihm nicht so beantworten, sondern nehmen das direkt mit in die Podcast-Folge. Und Tobias, unser Statistik-Spezi, ich glaube, du hast dir die angeguckt. Ich habe mir die auch mal so ein bisschen angeguckt. Was hältst du denn von der Liste? Und stell doch mal den Hörenden die Liste vor.
Genau, also er hat hier hat von Borussia Dortmund 2 den Anatonis Papadopoulos vorgestellt. Und der wiederum das wäre eigentlich deswegen sehr gut geeignet, weil er nämlich schon den Osten kennt, weil er nämlich 60 Spiele für den Halleschen FC gemacht hat und er bereits 67 Spiele für Dortmund 2 und dort eigentlich auch ganz, ganz passabel getroffen hat. Also hat sozusagen für Halle hat er dreimal getroffen, vier Vorlagen gegeben.
Für den Innenverteidiger schon gute Werte, ne? Ja.
Definitiv, und er ist vor allen Dingen auch ein sehr zweikampfstarker Innenverteidiger, der auch relativ robust ist. Und es ist allerdings so, dass er ja schon 24 ist und er wird sich definitiv nicht bei Borussia Dortmund 2 durchsetzen. Und es ist natürlich auch die Frage, ob man sich diesen Spieler überhaupt leisten kann. Also ich meine, er spielt ja bei Borussia Dortmund 2. Ich habe mal so eine Schätzung gegoogelt. Der verdient ja auch im Jahr 100, 150 bis 200.000. Und es ist ja einfach auch die Frage, ob der Spieler am Ende des Tages nicht zu höherem, sich nicht zu höheren Berufen führt. Das heißt also zu einem ambitionierten Drittligisten oder sogar zu einem Zweitligisten. Für die erste Liga würde das bei ihm definitiv nicht reichen.
Er hat ja, glaube ich, schon mal bei den Profis auch mitgespielt, ne? Hatte ich, glaube ich, gesehen, irgendwie Bundesligaspiel, aber ich glaube nur so ein paar Minuten und so. Und Marktwert bei transfermarkt.de sind halt 800.000 Euro. Und also ich glaube sowieso in diesem Jahr werden wir keine Spieler holen können, die irgendwie Geld kosten. Also wenn, dann müssen Verträge auslaufen. Das ist hier bei ihm tatsächlich der Fall. Aber ich glaube, wie du es auch gesagt hast, von den Gehaltsvorstellungen werden wir das wahrscheinlich nicht erfüllen können und im Zweifel er auch noch ein paar andere Angebote bekommen hat. Ambitionierter Drittligist, glaube ich, können wir schon damit aufwarten. Also ich glaube, das können wir schon in Bewerbungsunterlagen und Stellenanzeigen aufschreiben. Weil wenn man jetzt hier so den Werdegang sich anguckt und auch die Zweitliga-Historie, die wir anbieten können und die professionelle Umgebung, die Aue hier mit sich bringt, ich glaube, da kann man schon punkten von jemandem, der so das BVB-Umfeld kennt und wahrscheinlich auch sich berufen fühlt, jetzt nach größerem, glaube ich auch eher, also ich habe auch eher ein Minus dran gemacht. Das ist unrealistisch, dass der nach Aue kommt.
Genau. Der zweite, der uns vorgeschlagen wurde, das war der Pascal Fallmann von Freiburg 2, also eigentlich dem sicheren Absteiger. Und das ist so, der ist sogar österreichischer Nationalspieler und macht aber trotzdem seine Sache gut. Und der ist halt relativ flink, der ist relativ robust, der ist relativ zweikampfstark. Aber es gibt nur einen großen Pferdefuß, und zwar, der ist von Rapid Wien ausgeliehen. So, das heißt also, er ist von Rapid Wien zum SC Freiburg 2 ausgeliehen und er wird auch wahrscheinlich zu Rapid Wien zurückkehren.
Da muss man dann natürlich immer wieder sehen, was mit ihm weiter passiert und was Wien für eine Idee mit ihm hat. Aber ich hätte auch eher gesagt, eher unrealistisch, oder?
Ja, das denke ich auch.
Ja.
Na? Aber der nächste Spieler, der könnte durchaus was für uns sein. Und zwar der Niklas Kastenhofer oder Hofer. Und zwar, der spielt ja bei Lübeck und Lübeck geht ja, Martin, bitte korrigiere mich, geht ja auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit runter.
Absolut, absolut.
Und da ist es aber so, dass der Niklas Kastenhofer, da ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen höher, dass er kommt aus meiner Sicht, denn er hat ja bis auf Lübeck bisher eigentlich nur bei Ostvereinen gespielt, nämlich überwiegend bei Halle und bei Jena.
Ja, richtig.
So. Und das ist, glaube ich, einer. Ich glaube, das ist so, und der ist auch erst 25. Und das heißt, also der ist also noch auch in einem guten Fußballeralter und bringt eigentlich ganz solide Werte mit für den Drittliga-Verteidiger.
Ja, habe ich auch mir so angelesen. Auch ein weiterer kleiner Pferdefuß bei ihm ist, dass er aber von einem Kreuzbandriss zurückkommt. Also ich glaube, hat in diesem Saison noch nicht so viele Spiele gemacht, 13 Spiele habe ich mir rausgeschrieben, kam, glaube ich, jetzt erst so in der Rückrunde jetzt wieder ins Spielen hinein. Ja, und kommt halt von der Kreuzbandverletzung, muss ja aber trotzdem nichts heißen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, so mit der Vita irgendwie Osten Jena, HFC, dass wenn er so ein Angebot bekommt, in der dritten Liga bleiben zu können und auch bei einem ambitionierten Drittligisten dann ein Angebot bekommt, könnte das tatsächlich sein für einen Innenverteidiger, der dann passen würde. Wobei insgesamt man natürlich noch die Diskussion aufmachen müsste, brauchen wir noch einen Innenverteidiger oder bräuchten wir linken, rechten Außenverteidiger. Aber so ist das von den drei rausgesuchten tatsächlich einer, den wahrscheinlich der eher am wahrscheinlichsten wäre.
Ja, das denke ich auch.
Also Niklas Kastenhofer, merken wir jetzt uns einfach mal, ob da irgendwas in den nächsten Monaten passiert.
Genau. Dann ist uns vorgeschlagen worden der Keke Top.
Super Name was? Übrigens, ne?
Ich wollte auch gerade sagen, super Name, Keke Top. Und das ist der spielt bei Schalke. Sein Vertrag läuft aus, er ist dort Mittelstürmer und hat sozusagen in seinen neuesten Spielen in der zweiten Bundesliga hat er sozusagen zweimal getroffen und eine Torvorlage gegeben. Hier ist es wiederum so, ich meine, ich glaube, der ist auch erst 20, also ein ganz junger Bursche. Und das ist halt aber auch so, dass wir hier sehen, dass er sozusagen bei der Werder-Jugend ausgebildet wurde und bei der Schalke-Jugend ausgebildet wurde. Und die bringen ja eigentlich, und aus der knappen Spiele kommen eigentlich traditionell immer sehr, sehr starke Jugendspieler hervor. Mhm. So, die sie eigentlich auch irgendwie anderweitig umschauen könnten. Jedoch könnte man jetzt auch sagen, ja, wir haben ja damals auch den Flo Krüger bekommen. Stimmt, das haben wir, aber zudem hatten wir eine persönliche Verbindung, wenn ihr euch erinnern könnt. Mhm. Nämlich über Pascal Testreau.
Ja, stimmt.
Genau, weil die sich sozusagen von dort aus kannten. Und ich glaube, das ist ein solider Drittligastürmer. Ich glaube, für die zweite Liga reicht es jetzt noch nicht ganz, obwohl man auch sagen muss, dass Schalke diese Saison oder eigentlich seit mehreren Saisons schon ein sehr, sehr schwieriges Pflaster einfach auch darstellt. Und da müsste man auch sagen, ich glaube, der bringt gute Anlagen mit, ich glaube, der bringt ein gutes Auge mit, und der bringt eine gute Grundschnelligkeit mit. Und vor allen Dingen bringt er aber auch eine gute Grundständigkeit für seine Größe von 1,92 Meter. Also der ist halt auch groß wie ein Baum und könnte dadurch auch eine gewisse Präsenz und Wucht mit reinbringen.
Ich weiß nicht, ob wir ihm halt so die Einsatzzeiten so garantieren können, weil eigentlich ja mit Marcel Bär so unser Top-Stürmer gesetzt ist und wir, glaube ich, aktuell noch so jemanden neben ihm, hinter ihm suchen. Wahrscheinlich, also das spricht für mich jetzt gegen so einen Top-Transfer, was das für mich schon wäre. Und ich könnte mir auch vorstellen, also Transfermarkt.de 1,5 Millionen Marktwert ist etwas, wo wahrscheinlich andere Vereine eher zugreifen werden können, als es jetzt Aue tut. Also für mich auch eher ein unrealistischer Transfer im Sommer.
Ja.
Ich glaube, Krüger kommt aus Magdeburg, oder? Ich glaube, aus dem Magdeburger, also es vorhin sagt, das Magdeburger Nachwuchsleistungszentrum. Ich glaube, darüber kam auch der Kontakt nach Aue. Ja. Ja. Aber wir haben noch einen genannt bekommen, noch einen Stürmer.
Genau, den Maximilian Preuning. Mhm. Und der wäre ja ein Hammertransfer, denn der hat ja in einer wirklich schlecht performenden zweiten Mannschaft des ersten FC Freiburg sozusagen, hat er in 23 Spielen immer 10-mal getroffen und eine Vorlage gegeben und SC hat auch Freiburg. Schon SC Freiburg, was habe ich denn gesagt? Freiburg habe ich gesagt, oder?
Erster FC Freiburg.
Oh, bei den Schulden bitte. es ist auch schon spät und mein Bettchen ruft. Genau, und das heißt also, die ersten Bundesliga hatte auch schon 6 Minuten gespielt in der Europa League 3 Minuten und im DFB-Pokal auch 8 Minuten. Also das wäre natürlich echt ein cooler Transfer, wenn wir den kriegen würden. Ja. Denn in der ersten Mannschaft von Freiburg wurde das sich nicht durchsetzen können, da bin ich mir sicher. Und aber ich vermute mal, ich hatte vorhin schon mal auf Transfermarkt.de nachgesehen, der steht ja auch schon bei Karlsruhe auf dem Zettel.
Okay, Ja, es würde ja vielleicht regional auch ein bisschen besser passen oder mit kurzen Wegen versehen werden. Ja, finde ich auch gut. Jetzt am gestrigen Samstag gegen uns hat er ja auch gespielt. Das ist jetzt auch nicht so groß aufgefallen. Aber klingt so von den Daten natürlich auch sehr gut, ob wir uns ihn dann leisten können oder ob nicht auch andere Mannschaften hier zugreifen wollen. Das müssen wir mal sehen. Aber das ist tatsächlich auch nicht so ganz unrealistisch, wie ich finde. Und es ist natürlich auch dieses Becken, wo Aue gefischt hat und zukünftig auch fischen wird, auch gerade mit der Historie, die Matze Heidrich über das Nachwuchsleistungszentrum in Köln hatte, da so seine Kontakte spielen lässt, wie jetzt hier mit Schwirten und Meurer einfach junge Leute aus den zweiten Mannschaften der Profivereine zu locken, mit Einsatzzeiten zu locken, nach Aue bei einem ambitionierten Drittligisten, der nächstes Jahr dann den Aufstieg in die zweite Liga in Angriff nehmen will. Ich glaube, das ist halt das Paket, was wir verkaufen mit einem professionellen Umfeld und allem drum und dran. Wo ich mir schon vorstellen kann, dass es für den einen oder anderen Nachwuchsspieler interessant sein könnte, der vielleicht auch gerade so einen Background irgendwie im Osten hatte oder immer noch hat, der dann sagt, warum nicht? Das ist ein guter Traditionsverein mit tollen Fans und ja, Ambitionen, wieder Zweitliga-Fußball zu spielen. Warum nicht?
Auf der anderen Seite, gerade bei Stürmern, wir haben ja jetzt schon ein paar Stürmer, die nur bei uns funktioniert haben. Also,
Das stimmt.
guckt euch mal Köpke aktuell an.
Ja.
Florian Krüger, auch eine richtig schlechte Saison bei Braunschweig. Zwei
Das,
Tore.
da gab es regelmäßig welche, ne, die dann wirklich nur in Aue funktioniert haben.
Ja, Jakob Silvestre zum Beispiel.
Ja. Gut,
Ja,
ja, also
aber er hat
nochmal
ja
vielen.
wenigstens noch ein paar Profistationen gehabt und vielleicht ein bisschen Geld verdient, aber bei manch anderem, ja, weiß man auch nicht, was die Karriere dann in der zweiten, dritten Liga überhaupt gebracht hat.
Ja.
Ja, das war die Liste. Vielen Dank an Heinrich B. für die Namensnennung. Und ja, wie immer, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Themen habt, die wir hier besprechen sollen, gern schreibt an uns, kommentiert unsere Folgen bei Spotify oder schreibt uns auf Twitter oder bei Facebook in den Kommentaren. Wir sind da immer sehr, sehr offen dafür. Und ich habe aber jetzt noch ein Spieler auf meiner Wunschliste, der vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen könnte, weil er nämlich ein ehemaliger Aue-Spieler ist und aktuell die Regionalliga Nordost in Grund und Boden schießt, mit nämlich aktuell schon 23 Tore, die er jetzt wettbewerbsübergreifend in diesem Jahr für Jena geschossen hat. Ich spreche von Elias Löder, der mittlerweile 23 Jahre alt ist, also immer noch eigentlich kurz vor seinem besten Fußballalter und sich immer noch weiterentwickelt. Hat aktuell immer noch einen Vertrag in Jena, also der läuft noch 2 Jahre, beziehungsweise ein Jahr jetzt, also noch eine Saison. Also wäre jetzt nicht ablösefrei im Sommer zu bekommen, was wahrscheinlich dann auch schon der Grund ist, dass es eher so ein Hirngespinst ist von mir, dass ich ihn mir auf die Wunschliste gesetzt habe. Aber hat in diesem Jahr eben 33 Spielen, 23 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Wir kennen ihn ja auch schon aus Halberstadt und Halle, wo er Drittliga gespielt hat. Und wer immer noch so denkt, Elias Löder, was war denn da noch? Der hat tatsächlich auch schon mal das Tor des Monats geschossen im Juli 2021. Und wer es gesehen hat bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs, im März 24 das Kacktor des Monats tatsächlich auch. Also könnt ihr euch nochmal im Internet angucken. Ja, Martin, Elias Löder, Hirngespinst von mir oder realistisch für Aue?
Naja, Aue ist ja irgendwie auch so ein Verein für so Rückholaktionen, oder? Also das finde ich jetzt nicht so quatschig. Und naja, bei Jena, ich weiß nicht, wie die Perspektive da ist. Also die wollen seit Jahren hoch, haben seit Jahren die Kohle nicht. Und also warum nicht als Verstärkung? Und ich weiß halt aber auch nicht, was da in Aue alles, ja, zerschnitten ist in Tischtüchern und so, ne? Das kann ja auch alles sein. Ich meine, wenn du nochmal in die Vita guckst, der war jetzt auch 3 Jahre im Auer Nachwuchs und ich weiß nicht, vielleicht hat er auch sich als junger Erwachsener da mehr versprochen von dem Verein.
Ja, gut, das war nicht, ja, weiß ich nicht, aber es waren natürlich auch noch die Zweitliga-Zeiten dann eben. Und der Sprung, das wissen wir ja alle, wie wenig in den letzten Jahren. Wer hat den Sprung geschafft von der Auer Jugendmannschaft hin in die erste Mannschaft? Das waren halt wirklich handverlesene Leute in den letzten 10, 20 Jahren. Und dann halt zu sagen, okay, wir haben dich weiterhin im Blick, aber such erstmal deinen Weg in der Regionalliga und geh deinen Weg, und er ist ihnen halt gegangen. Da hoffe ich einfach, ja, dass die Tischtücher nicht zerschnitten wurden. Und vielleicht findet man einen Weg, zusammenzukommen, aber wie gesagt, ne, Ablösesumme würde dann im Raum stehen, aber auch da wieder muss man sagen, dass er bestimmt auch bei einigen anderen Mannschaften auf dem Zettel steht. Und Elias Löter finde ich so mit der Vita und auch mit dem vielleicht spielerischen Anspruch so als 1B-Lösung bei einem ambitionierten Aufstiegskandidaten im nächsten Jahr eigentlich auch so ganz ganz passend, ja. Und ich finde ihn auch sehr flexibel einsetzbar, also ist jetzt nicht so der klassische Mittelstürmer, der nur dann von dir so einen Stoßstürmer mimt, sondern durch seine Vitalität, glaube ich, auch auf den Außen viel für Wirbel sorgen kann. Also ich finde ihn super. Ja, vielleicht hat Matze ihn auf dem Zettel und wir können ihn zurückholen.
Genau, ich sehe ja gerade, er hat in 28 Spielen 20 Mal genetzt und vier Tore vorbereitet. Das ist schon nicht ganz schlecht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann hat noch im Sachsenpokal, glaube ich, noch einige Tore gemacht. Das ist schon...
Nee, im Thüringen-Pokal.
Ach, Thüringen-Pokal, ja, natürlich, natürlich, natürlich.
Ja, ja. Aber weißt du, wen ich noch gut fände, und zwar, wir brauchen ja nächste Saison ja ohnehin noch einen zweiten Stürmer, der regelmäßig trifft. Was ist denn mit Baumann von Halle?
Ah, das ist ja aber auch kein 1B-Typ, ne? Ich glaube, also auch der wird in der Liga bleiben, bin ich mir sicher, wenn Halle absteigt. Mal gucken. Ist eher so ein Typ Destro, finde ich, ne, als Stürmertyp. So ein bulliger, wuchtiger Stürmer. Weiß nicht, wie alt er ist. Muss man auch gucken. Ich würde ja eher noch neben Marcel Bär so einen jungen Wilden daneben setzen. Das wäre er jetzt vom Typ nicht. Und ob er sich eher auf die Bank noch setzt in Aue und eher so der Einwechselspieler ist, weiß ich jetzt nicht. Aber gut. Aber ein namhafter Spieler auf jeden Fall. Weiß nicht, wie dessen Vertragssituation dann auch in Aue oder in Halle aussieht. Aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Neuzugang jetzt schon und das wird erst später veröffentlicht, wer weiß. Aber scheinbar nach dem Interview von Matze Heidrich können wir nicht davon ausgehen, dass es viele Neuzugänge werden, sondern er sprach eher nur von 1, 2, 3 vielleicht. Also ist eher übersichtlich in diesem Jahr, was wir dann in unseren nächsten Folgen besprechen und vorstellen dürfen. Werden wir mal sehen. Gut, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Wir haben dann noch zwei Hinweise. Es gibt ja unser internationales Freundschaftsspiel gegen den nordirischen Vertreter von Glenowen FC, dem Gegner, der 1960 gegen uns im Pokal der Landesmeister spielen sollte und aufgrund von politischen Differenzen das Spiel nicht antreten konnte und einfach Aue kampflos in die zweite Runde hat einziehen lassen. Dieses Spiel wird nachgeholt und wird es in diesem Jahr das Hinspiel geben im Sommer bei uns am 6. Juli. Karten gibt's ab sofort bei uns im Ticketshop und auch mit erschwinglichen 10 Euro für einen Steher und 15 Euro für jeden Sitzplatz im Stadion. Und Matze Heidrich hat auch nochmal so ein ganz interessantes Interview genannt, hat uns dann auch mitgenannt als Aue-Podcast, weil wir ja auch, oder ich dann in Nordirland mit Max Richter war und so ein bisschen die Kontakte hergestellt habe. Und ich bin natürlich auch mega happy, dass das Spiel jetzt stattfinden kann. Zuerst in diesem Jahr in Deutschland und dann nächstes Jahr im Sommer in Nordirland. 10 Euro für einen Steher, 15 Euro für jeden Sitzplatz. Tickets gibt es, wie gesagt, ab sofort. Und ein riesen Rahmenprogramm soll es auch noch geben. Vereinsfest, wahrscheinlich so die Jahresauftaktsparty von Aue mit Neuvorstellung der Neuzugänge und allen drum und dran. Also holt euch jetzt schon mal die Tickets, damit auch der Verein planen kann. Tickets, glaube ich, sehr erschwinglich in der zweiten Ferienwoche in Sachsen. Ist, glaube ich, ein schönes Highlight, wo jeder einfach dabei sein sollte, weil wann sieht man schon mal einen internationalen Verein in Aue? Also holt euch die Tickets. Bei mir liegen sie auf jeden Fall schon mal hier auf dem Schreibtisch. Und dann haben wir noch eine Information für eine, wisst ihr ja auch, dass wir uns immer einsetzen für Demokratie und Menschenrechtlichkeit. Wir sind mal wieder auf einem Poster der Initiative für
Menschlichkeit.
Demokratie. Menschlichkeit. Natürlich. Gibt es eine neue Demo am, oh, jetzt habe ich mir das, nächste Woche Sonntag, habe das Datum jetzt gar nicht mehr im Blick, nächste Woche Sonntag, 14. April in Annaberg-Buchholz auf dem Markt, wieder mit auch Musik und ein riesen Rahmenprogramm. Ich glaube, letztes Mal in Schneeberg, Martin, warst du auch mit dabei, oder? Kannst du da noch was zu sagen?
Es war in Stolberg.
In Stolberg. Wie konnte ich nur?
Genau. Also da war es Friedensgebet. Ist auch dieses Mal wieder in Annaberg-Buchholz Friedensgebet um 2:30 in der Kirche, ja, in der Nähe vom Marktplatz. Und dann, dann war es so ab 15 Uhr Rahmenprogramm und ein großes Konzert von Jante.
Die sind, glaube ich,
bekannte.
Dieses Jahr auch, dieses Mal auch wieder mit dabei. Beim letzten Mal
liegt eine andere Band.
Fies ja, ja, aber ich glaube, Jante stand auch mit auf dem Poster mit drauf. Also irgendwie sind die auch mit.
Ja, genau, die standen auch mit auf dem Poster
drauf. Ja. Also werden immer mehr Logos auf dem Poster. Das ist schon mega gut, wie viel sich hier angeschlossen haben für die gute Sache. Und beim letzten Mal fiel es ja auch noch auf einen Spieltag. Ich glaube, diesmal nicht. Ne? Diesmal ist es ja dann das Ferl-Auswärtsspiel. Das heißt, wahrscheinlich wirst du, Martin, auch nicht dabei sein, oder? Diesmal.
Ich bin leider nicht dabei, ich fahre dann Sonntag erst nach Ferl zurück oder Samstag von Ferl dann wieder zurück. Und das macht keinen Sinn.
Ja.
So ein Dreieck.
Ja. Das stimmt.
Genau, dieses Mal ist Regi und Scar von Smalltown Artists aus Leipzig und Erzinfarkt, was auch immer Erzinfarkt für ein Ensemble ist. Aber es klingt auf jeden Fall gut. Und Jante unterstützt die Demo auch.
Ja,
15 Uhr auf dem Markt in Annaberg-Buchholz.
Sehr gut, sehr gut. Gut, dann sind wir noch ganz am Schluss. Ein ehemaliger Spieler ist mir heute wieder über den Weg gelaufen. Ich schätze mal, Martin weiß auf jeden Fall, wo er spielt. Club der ehemaligen, Tobias, Nicolas Kühn. Wo spielt Nicolas Kühn aktuell?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Hat er da nicht in Österreich gespielt?
Ja, genau. Nach unserer Zeit ist er zu Rapid Wien gegangen und hat auch sehr erfolgreich gespielt. Ist dann aber, und ich glaube aber jetzt erst in der Winterpause, ist er zu Celtic Glasgow gewechselt. Und hat heute das, und spielt da auch regelmäßig, tatsächlich auch mit vorne im Sturm. Die spielen immer mit so einem 4-3, typischen 4-3-3 in England und spielt da auch sehr offensiv und auch regelmäßig und ist da die Nummer 10. Also das ist jetzt der Zehner von Celtic Glasgow, ja, also dem Traditionsverein neben den Rangers in Schottland und mega Karriere jetzt, ne? Also was war das letzte Tor von Nicolas Kühn im Aue-Trikot? Letzter Spieltag gegen Dresden, also bei uns war, hat er den 1-0-Siegtreffer gemacht. Gibt es auch ein schönes Bild auch im Internet, wenn man das mal sich raussucht. Spielt jetzt als Nummer 10 für Celtic Glasgow, hat heute das Glasgow-Derby gespielt und ging 3-3 aus, hat diesmal nicht getroffen. Aber auch da hat man jetzt mal wieder einen Spieler gehabt, der auch aus seiner Auer-Karriere dann noch was gemacht hat und weiter aufgestiegen ist. Solltet ihr mal weiter im Blick haben, was aus Nicolas Kühn denn noch so wird, wenn er jetzt schon mal, ich glaube so Mitte 20 ist er, jetzt schon bei Celtic Glasgow spielt. Gut, dann sind wir schon am Ende. Wir wollen das nächste Mal, das schon vielleicht als kleiner Spoiler, nochmal auf das Nachwuchsleistungszentrum von uns gucken und auf die Neuordnung, denn da wird es im nächsten Jahr bei der U17 und U19 etwas Neues geben. Das werden wir nochmal so ein bisschen herausarbeiten, wie da die Situation aussieht, denn, das können wir glaube ich aber schon sagen, nächstes Jahr wird die U17 und U19 von Aue Bundesliga spielen. Wieso, weshalb, warum, werden wir gerne beim nächsten Mal euch mitgeben. Habe ich was vergessen, Tobias und Martin?
Werdet Mütter. Nee, das können wir hier doch sagen.
Es gibt keine Helge der Woche, ich habe vorhin geguckt, leider. Das können wir heute nicht liefern. In diesem Sinne, haut eure Nachbarn, haut eure Freunde, haut eure Arbeitskollegen an.
Ja, das ist der Einzige, der sich für unseren Verein interessiert. Das war doch auch noch, das können wir noch erzählen, dass der Verein es kommentiert hat mit, dass er wiederkommen soll, weil er sich für die Pressekonferenzen interessiert.
Ja, weil halt Helge da regelmäßig und Uwe Leonard damals auch noch regelmäßig bei TV Total auftrat. Genau. Ja. Das lassen wir alles hinter uns. Wir blicken nach vorn. Nehmt euren Bekannten- und Freundeskreis und animiert sie, mal wieder ins Stadion zu kommen. Nächste Chance dann Heimspiel gegen Unterhaching in 2 Wochen. Und vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal hören, reden wir dann vielleicht auch schon doch etwas mehr über den Aufstieg. Wer weiß. In diesem Sinne, bleibt gesund und uns treu. Viele Grüße und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.